bin da mega naiv an die Sache gegangen und dachte, ja, easy, ich habe ja jeden Monat einen Eisprung. Das heisst, ich muss jeden Monat einfach irgendwie mal zur Gynäkologin oder so und sie nimmt mir einfach eine Eizelle raus. Habe ich gedacht. Aber so ist es eben bei weitem nicht. Sondern man hat ja wirklich eine Hormonbehandlung, weil man versucht, so viele Eizellen wie möglich irgendwie anzuzüchten.
Emotional ist es halt schon auch belastend. Weil du hockst dann jeden Abend dort und haust dir die Spritzen rein und denkst, hey, eben, ich bin jetzt 37, 36, ich habe es immer noch nicht geschafft, einen Partner zu finden. Was ist echt mit mir falsch? Warum klappt es nicht? Und du hast ja schon irgendwie auch das Gefühl, du hättest in dieser Gesellschaft ein bisschen versagt.
Mann, Haus, Kind. Früher haben wir gedacht, das kommt dann schon irgendwie. Heute wissen wir, den richtigen Mann zu finden, ist sau schwierig.
Und der Kinderwunsch emotionaler und komplizierter als erwartet. Wir sind Silja Henki
und Nadine Ackermann. Wir sind Journalistinnen und reden mit unseren Gästen über Liebe, Zeitdruck und den steinigen Weg zum Familienglück.
In diesem Podcast rede ich mit Silja darüber, wie es für sie war, ihre Eizellen in die Nähe und einzufrieren zu lassen. Wir sind aber keine medizinischen Experten. Wenn ihr euch überlegt, so etwas auch zu machen, dann informiert euch gut an den entsprechenden Stellen.
Liebe Silja, wir sind wieder da und es gibt eine weitere Folge rund ums Thema Kinderwunsch 39, 3 Viertel. Vielleicht noch etwas zu unserem Hintergrund. Wir sind beide Journalistinnen, wir kennen uns schon lange, schon bald 20 Jahre. Wir haben uns in unserer journalistischen Grundausbildung kennengelernt und haben zwar dort mal Praktikum gemacht bei einer Regionalzeitung am Zürichsee, eine der besten. Es war eine sehr schöne und lustige Zeit. Wir waren uns für nichts zu schade. Mal. Ich erinnere mich sehr gerne zurück an eine Episode, wo du so eine Kuhherde hättest mit einem Schiff, mit einem Bauer über den Zürichsee begleiten sollen. Erzähl uns doch einmal, was dort passiert ist.
Wolltest du das jetzt echt wissen?
Ja, erzähl uns mal die Geschichte mit den
Kühen. Ja, also ich hatte es ein bisschen mit den Kühen bei dieser Zeitung. Ja, das ist korrekt.
Und wenn man auf der Landschaft bei der Regionalzeitung hat man es immer mit den Kühen.
Ja, genau. Auf jeden Fall ist es darum gegangen, dass irgendwie die Kühe von einem Bauer hätten sollen auf die Insel aufnehmen transportiert werden, um irgendwie Gras dort, glaube ich, über... Ich weiß nicht mehr, über den Winter oder über den Sommer, ist egal.
Über den Winter könnte es doch nicht grasen, da hat sich kein Gras.
Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, ist ja gleich. Einfach, dass man da jetzt nichts
falsch ist. Silja ist in der Stadt Zürich aufgewachsen, wie man gehört hat, dieser völlig unqualifizierte Äußerung.
Ja, genau, die Nadine nicht. Sie hat...
kein Detail.
Sie kennt sich aus mit Kühen,
ja.
Besser als ich. Also, sorry an dieser Stelle.
Also, wer sagt, dass Kühe im Winter gehen grasen?
Ja, ich weiss doch auch nicht. Ah oh ja, nein, für das haben sie Heu, oder? Ich weiss
ja,
doch nicht.
Ja, Silja, für das haben sie Heu.
Okay, gleich. Auf jeden Fall ist einfach so ein gewisser
Zeitpunkt. Stimmt's dann nicht einmal.
Also, es ist gleich, zurück zu den Fakten. Es ist einfach darum gegangen, dass die Kühe auf die Insel Uvenau transferiert worden sind, um dort eben dann grasen. Weil es dort viel Gras hatte zu dem Zeitpunkt. Und dann hat der Bauer da seine Kühe auf das Boot gepfercht, sozusagen. Und ich bin auch da drauf gewesen, weil ich das Ganze haben durfte textlich begleiten, was mich natürlich mega erfreut hat. Auf jeden Fall habe ich mich dann in so ein Eckli gedruckt, weil ich einfach mit diesen Kühen so wenig wie möglich wollte zu tun haben. Auch weil die natürlich immer wieder gebisselt haben und das nachher in alle Richtungen gespritzt ist, etc. Und so. Auf jeden Fall habe ich natürlich dann so als Kuh-Newbie gefragt, ja, aber gumpen dann die Kühe nicht aus dem Boot raus? Und dann hat der Bauer so gefunden, nein, also das sei 10 Jahren noch nie passiert, etc. Und dann ist es aber dann effektiv natürlich für meine Story hervorragend so gewesen, wo wir angelegt haben, also bei der Insel Uvenau, dass dann ein Rind rausgegumpet ist. Oh, Kuh und Rind, ja, ist ja gleich. Dort kein Unterschied, nicht so genau, ist gleich.
Ein Tier.
Ein Tier, einfach genau. Ist rausgekumpelt und die sind eben also strickabgebunden gewesen. Und grundsätzlich können Rinder schon schwimmen, aber das Problem war halt, dass man irgendwie den Strick lösen musste. Also dann ist die Praktikantin vom Bauer voller Elan in das eiskalte Wasser gekumpelt und hat die Kuh in dem Sinn so ein bisschen von unten aufgedrückt, dass man den Strick lösen konnte. Und ja, schlussendlich ist dann die Kuh oder das Rind selbstständig aufs Ufer geschwommen. Das war wirklich ein Highlight aus meiner journalistische Praktikantinnen-Karriere.
Das war ein Baywatch-Highlight,
ja, absolut,
am Zürichsee.
Absolut.
Ja, inzwischen, fast 20 Jahre später, sind wir 38 und 40 und reden über das Thema Kinderwunsch. Ich habe 2 Kinder. Das war streckenweise doch ein sehr steiniger Weg, wie man auch in einer anderen Folge nachhören kann. wer es interessiert. Und du, Silja, hättest gerne Kind und hast darum deine Eizellen eingefrieren lassen. Eizellen eingefrieren oder Social Freezing ist ein Trend, der seit Jahren an Bedeutung gewinnt. Und in der Schweiz ist das auch so. Junge Frauen wollen mit dem ihre Chancen erhöhen, auch nach dem 40. Lebensjahr noch ein Kind zu bekommen. Laut dem Bundesamt für Gesundheit hat sich die Anzahl der Frauen, die ihre Eizellen eingefrieren lassen, zwischen 2019 und 2024 von 841 auf 3337 knapp vervierfacht. Die meisten davon haben es nicht aus medizinischen Gründen gemacht. Einer der häufigsten Gründe, warum man Eizellen eingefrieren lässt, ist laut mehreren Kliniken und Fachpersonen nicht primär Karriere, sondern dass eben der passende Partner fehlt. Wir wollen jetzt über dich ein bisschen reden, was deine Gründe sind, wie das geht, was das kostet und auch, wie es dir damit geht heute. Vielleicht erzähl mir mal, wie hast du das erste Mal mit dem Thema Bekanntschaft gemacht?
Hey, ich weiss noch, ich bin glaube so um die 36 gsi, 35, 36 und ich hatte damals einen Partner, der am Anfang gesagt hat, er will Kind, dann aber wieder nicht und ich bin irgendwie von dem Partner nicht losgekommen und habe auch immer die Hoffnung gehabt, dass er sich noch anders entscheidet, aber es ist dann sowieso ein gewisser Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, hey, ich glaube, ich kann das jetzt nicht mehr einfach abhängig von meinem damaligen Partner machen, ob er jetzt Kind will oder nicht, sondern ich muss das selber in die Hand nehmen, beziehungsweise selber eine gewisse Sicherheit schaffen, dass es mir ja auch später noch wird möglich sein, ein Kind zu bekommen, auch wenn das jetzt mit dem damaligen Partner zum Beispiel nicht klappt oder er sich definitiv gegen Kind entscheidet. Und es ist damals halt auch einfach immer ein bisschen mehr in den Medien aufgekommen. Ich habe von dem gelesen und habe mir dann angefangen, Gedanken darüber zu machen. Ich habe, also widerwillig, weil ganz ehrlich, ich habe, erstens konnte ich mir nichts gross darunter vorstellen, wie das Ganze eigentlich abläuft. Und andererseits habe ich auch so gefunden, hey, es muss doch möglich sein, dass ich einen Partner finde, der mit mir gerne eine Familie gründen will. Und ja, aber dann habe ich gefunden, vielleicht, ich habe dann wirklich einfach auch Nächte gehabt, viele Nächte, wo ich nicht einschlafen konnte, weil mich das Thema so beschäftigt hat. Was ist, wenn ich irgendwann kein Kind mehr bekommen kann? Was ist, wenn ich keinen Partner dafür finde? Und dann habe ich beschlossen, hey, oder habe ich gedacht, dass wenn ich das mache, gibt mir das auch einen gewissen Seelenfrieden, damit ich nicht mehr so unter Druck bin, einfach irgendjemanden zu finden, sondern halt wirklich den richtigen Mann zu finden.
Wie alt bist du gewesen, als du das gemacht hast?
Eben, das war glaube ich so 36 bin ich gewesen. Also das ist jetzt vor 3 Jahren, also im Oktober 2023 habe ich es dann wirklich gemacht. Anfangen zu beschäftigen habe ich mich aber sicher schon ein Jahr oder ein halbes Jahr vorher. Aber es geht ja dann auch noch ein Zeitchen, bis du überhaupt irgendwie einen Platz bekommst, also bis zu einer Beratung kommst etc. und so.
Wie hast du dich dann mit dem Thema auseinandergesetzt? Hast du das mit vielen Leuten diskutiert oder hast du das mehr so für dich behalten und dann recherchiert für dich? Also würdest du sagen, das ist so ein bisschen ein Tabuthema, das man dann auch nicht so anspricht? Oder würdest du sagen, du hast das offen mit jedem besprochen?
Ich habe das schon, ich habe das mit den Leuten besprochen. Also was mir ein bisschen schwer gefallen ist, das zum Beispiel mit meiner Mutter oder so zu besprechen, weil das halt auch noch irgendwie eine andere Generation ist. Aber sie hat auch gefunden, mach das. Mein damaliger Partner hat es gar nicht verstanden, weil er hat gefunden, also es gibt halt schon noch viele Meinungen, hey, entweder natürlich oder dann halt nicht. Und meine Ansicht ist halt einfach so, ich würde fürs Leben gerne natürlich schwanger werden. Wenn du ja dann eine Kinderwunschbehandlung machst, kostet es sich ja auch nochmal viel Geld. Und natürlich wäre mein romantischer Gedanke, dass ich natürlich durch Liebe mit einem Mann kann schwanger werden. Aber ich habe dann auch einfach gefunden, ja, ich mache das jetzt und meine Freundinnen und so, die haben eigentlich alle darauf gut reagiert. Man muss aber auch dazu sagen, viele wissen auch gar nicht, was das alles genau bedeutet. Und darum, ja, jetzt da so öffentlich drüber zu reden, ist für mich nochmal ein anderer Punkt. Aber in meinem Umfeld ist das eigentlich kein grosses Thema gewesen. Aber natürlich habe ich mit Freundinnen darüber geredet, wie sie das finden, ob sie es machen würden. Ich habe mich auch viel informiert, habe auch noch eine Arbeitskollegin gehabt, die das damals auch gemacht hat. Weil man liest ja ganz viele unterschiedliche Geschichten.
Das heisst unterschiedliche Geschichten, positiv und negativ?
Vielleicht mal zu der Behandlung an und für sich. Ich bin da mega naiv an die Sachen gegangen und dachte, ja easy, ich habe ja jeden Monat einen Eisprung. Das heisst, ich muss jeden Monat einfach irgendwie mal zur Gynäkologin oder so und sie nimmt mir einfach eine Eizelle raus. Habe ich gedacht. Aber so ist es eben bei weitem nicht. Sondern eben, man hat ja wirklich eine Hormonbehandlung, weil man versucht, so viel Eizellen wie möglich irgendwie anzuzüchten. Normalerweise kommt ja eine pro Monat. Und bei dieser Hormonbehandlung sind es dann halt, ja, so viel wie es dann halt sind, einfach mehr.
Reden wir vielleicht nachher noch darüber im Detail, wie es war, aber vielleicht vorab noch, also hat es Sachen gegeben, also Bedenken, die dich zurückgehalten haben? Oder ist für dich klar gewesen, ja, all good, das machen wir jetzt einfach?
Nein, also eben, wie gesagt, ich bin relativ naiv an die Sache gegangen, aber meine Fragen sind schon halt auch gewesen, ja, was ist, wenn ich jetzt die Hormonbehandlung mache? und mich so an, oder meinen Körper so stimulieren, dass da mehrere Eizellen anwachsen, heisst das, dass es vielleicht später schwieriger ist für mich, Kinder zu bekommen.
Kann das sein?
Laut meiner Ärztin nicht, nein. Mhm. Aber ich bin halt so ein bisschen davon ausgegangen, oder? Jede Frau hat eine begrenzte Anzahl Eizellen. Und wenn dann halt irgendwie 20 oder so plötzlich weg sind, was heisst das?
Aber ich meine, begrenzte Anzahl sind doch trotzdem irgendwie ein paar Millionen, oder?
Ja, ja, es sind mega viele. Und darum sie hat mir dann die Angst auch genommen. Aber wenn du dich mit dem beschäftigst, etc. und so, und dann kannst du natürlich auch, da gibt es Menschen, die sind dann überstimuliert. Also man schaut ja ganz genau, wie viel Hormon das du jetzt gemäss deinem Hormonspiegel brauchst, damit das klappt und funktioniert. Aber trotzdem kann es... Frage mich nicht nach den medizinischen Hintergründen, aber es kann zu einer Überstimulation kommen und das heisst dann, glaubst du, dass dein Bauch sich mega aufbläht, dass du mega Schmerzen hast. Es gibt Leute, die sind nachher wegen dem im Spital gelandet. Es gibt natürlich auch Leute, die vertragen die Hormone nicht so gut. Mhm. Aber ja, bei mir ist Gott sei Dank, also ich habe nicht viel davon gemerkt.
Mhm. Ah, das sind so die Nebenwirkungen, die du jetzt aufgezählt hast. Gibt es noch mehr Nebenwirkungen, wo man die so, oder die du so gelesen hast davon?
Hey, ich weiss es ehrlich gesagt nicht mehr. Wenn ich da jetzt etwas dazu sagen würde, dann... Ja, da könnte ich nicht dahinter stehen. Also ich glaube, es gibt halt Leute, die sicher Gewicht zunehmen. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, sie nehmen es nie mehr ab. Das war für mich jetzt kein Punkt gewesen, weil ja, ob jetzt du noch 3 Kilo schwerer bist oder nicht. Ja, also schlussendlich, wenn es um deinen Kinderwunsch geht. Und es kann natürlich schon sein, oder? Eben, es tut deinen Hormonhaushalt halt beeinflussen. Mhm. Es kann Stimmungsschwankungen geben. Aber halt auch körperliche, sage ich jetzt mal, Auswirkungen. Wo ich eben, wie gesagt, ich kann nicht viel dazu sagen, weil bei mir ist körperlich in dem Sinn alles in bester Ordnung. Mhm.
Das heisst, du hast dich dann entschieden, um das zu machen. Wie hast du dann ausgewählt, wo du hingehst, um die Behandlung zu machen zu lassen?
Hey, ich muss ehrlich sein, es gibt ja ganz viele Kinderwunschkliniken, private, aber auch in dem Sinn öffentliche, also Universitätsspitäler etc. und so. Ich habe mich dann für eine öffentliche Institution entschieden. Ganz einfach, weil ich halt auch lesen konnte in den Medien und so, dass die halt sehr versiert da drin sind, dass sie das auch schon sehr lange machen. Und ich bin so ein Mensch, ich traue so öffentliche Institutionen irgendwie mehr wie den privaten, weil ich irgendwie immer ein bisschen Angst habe, das ist jetzt aber eine absolute Unterstellung, aber dass vielleicht die privaten Institutionen halt vielleicht noch mehr am Finanziellen interessiert sind und nicht so genau schauen, ob es für dich überhaupt, also ob es überhaupt möglich ist und inwiefern dass das möglich ist. Dass sie halt versuchen, da noch irgendwie ein bisschen Profit rauszuschlagen, auch wenn du vielleicht eine geringe Chance hast, dass genug oder dass überhaupt Eizellen noch rausholen kannst, die du eingefrieren
kannst. Erzähl mir mal, wie läuft das ab, wenn man das macht?
Also auch da muss ich sagen, behafte mich nicht auf Vollständigkeit, weil eben, ich erinnere mich einfach nur an das, was ich mich erinnere. Aber ich war schon überrascht, wie aufwendig das ist und was für ein langer Prozess. Also das erste Mal war, da bin ich nicht darüber aufgeklärt worden. Du darfst natürlich keine Spirale drin haben und keine sonstige hormonelle Verhütung, irgendwie, glaube mindestens 3 Monate vorher gebraucht haben, weil sie deinen Hormonspiegel messen und dann natürlich verfälscht ist, wenn du jetzt irgendwie ein hormonelles Präparat zu dir nimmst. Da bin ich dann die Spirale habe ich dann beim ersten Termin rausgenommen und wir haben noch gar keinen Hormontest können machen. Und dann gibt es halt einfach verschiedene Untersuchungen. Also sie schauen, eben, wie sind gewisse Hormonwerte, wie ist aber auch sonst, keine Ahnung, was sie alles testen. Und aufgrund von dem wird dann in einem weiteren Verlauf, ja, also deine Eizellenreserve können sie, glaube ich, irgendwie dann bestimmen, und ja, wie fruchtbar dass du bist etc. Und so. Und dann hat mir die Ärztin auch gesagt, hey, sie sind mega fruchtbar. Sie könnten auch noch 1 oder 2 Jahre warten, um das zu machen. Aber man weiss halt nie, wie schnell das der Hormonspiegel oder die Fruchtbarkeit abnimmt. Oder? Es kann sein, dass du mega fruchtbar bist und nachher nimmt es rapid ab innerhalb von einem Jahr. Und darum habe ich mich dann entschieden, das zu machen.
Wie stellt man das fest, wie hoch Fruchtbarkeit ist und wie sicher ist das? Also wie sicher sind die Resultate?
Uff, also wie sicher das sind, das kann ich dir nicht beantworten, das müsste jetzt eine Fachperson sagen. Ich weiss noch eben, die Hormonwerte werden durchs Blut bestimmt und dann gibt es halt auch so Ultraschall untersucht, du musst dann zu einem bestimmten Zeitpunkt von deinem Zyklus musst du dort annehmen, weil dann können sie auch schauen, wie viele Eibläschen das bei dir vorhanden sind.
Hat dich das beruhigt zu wissen, dass das gut ist, oder?
Hey, es hat mich beruhigt, weil was natürlich schon ist, oder? Wenn du natürlich, oder du machst dann so einen Zyklus mit dieser hormonellen Behandlung, wo du zuerst musst du Tabletten, glaube ich, nehmen, eine gewisse Zeit, damit man wirklich deinen Zyklus genau kann steuern, oder? Damit man das auch immer überprüfen kann, etc. Und so. Und dann fängst dann mit den Hormonspritzen an, wo eben dann halt, es ist so wie so ein Pen mit Medikamenten drin, wie so bei Insulin wahrscheinlich. Also es ist eine kleine Nadel, das tut auch gar nicht weh. Wo dann halt bestimmt wird, wie viel Hormon du dir musst spritzen. Und dann machst du das, glaube ich, auch etwa während einer Woche oder während 10 Tagen, musst du dir jeden Tag zum genau gleichen Zeitpunkt die Spritze setzen und, also, und genau die Dosis. Und in dieser Zeit gehst du aber auch immer wieder überprüfen, ob das wirklich die richtige Dosis ist oder wie das dein Körper darauf anschlägt und etc. und so. Und dann nach einer gewissen Zeit, oder, weil die Eizellen, die reifen ja dann alle irgendwie an, musst du wieso nochmal eine Spritze setzen, damit die Eizellen nicht springen. Weil die Eizellen, die wachsen alle unterschiedlich schnell an. Und da kann es eine sein, dass eine vielleicht schon kurz vor dem Eisprung ist oder ein paar, aber die anderen noch weit davon entfernt sind. Und weil halt das Ziel ist, bei dieser Entnahme, die du dann unter Vollnarkose, also ich im Spital gemacht habe, die Eizellen rausnimmst, ist natürlich das Ziel, dass möglichst viele an dem Punkt sind, wo sie kurz vor dem Eisprung sind, damit du sie dann auch eingefrieren kannst.
Ja, und dann musst du dann irgendwann den Eisprung auslösen, oder die werden dann vor dem Eisprung entnommen quasi?
Genau, die werden vor dem Eisprung entnommen und eben, du bist immer eng begleitet, sie testen immer wieder deine Blutwerte, testen, sie schauen auf dem Ultraschall auch, messen sie genau aus, wie gross das die Eizellen sind. Die Eibläschen, sie müssen irgendwie eine gewisse Größe haben, irgendwie 10 bis 12 mm, aber eben all die technischen oder die medizinischen Sachen, da bin ich wirklich, das weiss ich nicht so genau. Und dann ja, musst du immer wieder rangehen. Ich bin dann auch angegangen. Also, und dann hat es zuerst geheißen, ja, ich habe irgendwie mindestens 10, die gut wären, die man könnte rausnehmen könnte. Und dann bin ich dann aber später wieder gegangen. Dann hat es plötzlich geheißen, ja, es sind 6. Darum würde ich jetzt gerne noch übers Wochenende weiter stimulieren. Und dort bin ich dann schon fast in Tränen ausgebrochen, weil ich meine, 10 oder 6 ist ein bisschen ein Unterschied. Und dann kommt es dann auch noch darauf an, also dann nehmen sie vielleicht irgendwie die 10 raus, aber könnten vielleicht nur 5 eingefrieren.
Warum? Einfach, wenn die Qualität nicht genug gut
ist. Nein, das ist ein anderer Punkt. Um Qualität geht es, glaube ich, gar nicht primär, sondern es geht einfach nur darum, haben sie das Reifenstadium, das du brauchst, um eingefrieren.
Ach so.
Das heisst, ich habe jetzt wirklich, sie hat gesagt, für mein Alter, als ich es damals gemacht habe, mit 6, 37, hat sie 16 können rausnehmen und 12 eingefrieren in einem Zyklus.
Mhm.
Man sagt aber eigentlich, für eine reelle Chance auf ein Kind später, sollte man eigentlich 20 eingefrieren. Das heisst, ich hätte nochmal einen Zyklus machen müssen. Aber ich habe gefunden, ich lasse jetzt bei diesen 12. Aber von diesen 12 weiss ich auch nicht, ob dann gewisse allenfalls genetisch fehlerhaft sind. Aber ich bin mega froh gewesen, weil es gibt andere, also ich kenne Leute, die haben vielleicht in einem Zyklus 3 Eizellen können eingefrieren und haben dann halt mehr Zyklen müssen machen über mehrere Monate. Darum, ich bin mega froh über meine Anzahl, die wir haben eingefrieren können. Aber schlussendlich weisst du dann trotzdem nicht, eben, welche sind gut. Und auch, wenn ich dann irgendwann mal müsste eine In-vitro-Fertilisation oder so machen, dann, also auch dort kenne ich mich nicht so aus, aber ich habe mir überlegt, wenn dann zwei Eizellen jeweils gleichzeitig drin tust, hast du 6 Chancen, wenn überhaupt 12 gut sind.
Wie laufen die Operationen ab? Wird da der Bauch aufgeschnitten oder wie bringen sie die Eizellen raus?
Nein. Du gehst einfach hin, also es ist ambulant, du gehst hin, dann wirst du vorbereitet, kommst eine Vollnarkose über und dann nehmen sie die raus. Ich glaube, die tun sie irgendwie, ich weiß nicht, was sie machen, absaugen oder so. Ich glaube, das wird einfach abgesogen, irgendwie mit
ja, der Pipette. Ja, aber wie kommen sie mit der Pipette
dran? Das weiß ich auch nicht. Aber da habe ich mir geschaut, dort bin ich ein bisschen so wie du. Wo in der einen Folge gesagt hast, du hast dir über die Mutterschaft und so nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe mir über das...
Je weniger das du weißt, desto besser.
Ja, weil ja. Oder, du kannst auch Angst davor haben, ja, etc. und so. Und eben, ich bin auch ein bisschen naiv an diese Sache angegangen. Ja, ich habe mir auch spät überlegt, also was ein weiterer Punkt ist, als alleinstehende Frau in der Schweiz darfst du dir die Eizellen nicht einpflanzen lassen, außer du hast einen festen Partner. Es ist mein Erbgut, es sind meine Eizellen. Ich habe dafür gezahlt, um sie eingefrieren. Und ich verstehe irgendwie, was mir nicht so ganz reingeht, ich verstehe schon, wahrscheinlich sind es ethische Gründe, aber ich kann heute Abend in den Ausgang gehen, ich kann irgendeinen Typ kennenlernen, ich kann mit dem ins Nest gehen, ich kann schwanger werden. Das ist kein Problem. Aber wenn ich mir Gedanken darüber mache, dass ich ein Kind will und auch Vorkehrungen treffe etc., so Geld investiere, die ganze Hormontherapie durchmache, dann ist es nicht okay. Und ich meine, eben, es gibt auch andere Wege, dass du einfach einem ein Kind anhängst. Das ist aber nicht mein Weg, weil das finde ich absolut nicht okay. Aber es gibt genug Frauen, die sagen, sie nehmen die Pille, dann nehmen sie sie vielleicht nicht, tun irgendwie ihren Freund oder ihren Partner hintergehen.
Und wenn du auf, sage ich jetzt mal, strategischen Weg willst machen, dann werden da schon recht viele Steine im Weg gelegt.
Aber zum Beispiel in Deutschland ist es ja erlaubt, so Solomam zu werden. Also mit deiner Eizelle, mit einer Samenbank, Samenspende Mutter zu werden, würde es für dich in Frage kommen?
Also eben ehrlich, also erstens gesagt, ist es in der Schweiz verboten. Also in der Schweiz darf man das nicht machen. Und andererseits habe ich halt schon die traditionelle Vorstellung von einer Familie. Also dass man einen Partner hat, Mami, Papi, Kind, ja, die sich gerne haben und die auch zusammen möchten, sozusagen eine Familie sein. Das heisst, alleinziehende Mutter, ich kann nicht sagen, was ich jetzt mache, wenn ich mit 43 immer noch kein Kind habe. Ich weiss nicht, ob ich dann vielleicht den Schritt wieder wagen. Aber mein Wunsch wäre schon einfach auf normale Art und Weise, sage ich jetzt mal, ein Kind überzukommen als Familie.
Du hast vorhin Kosten angesprochen. Was kostet das? Was hat das gekostet, die ganze Prozedur?
Die ganze Prozedur hat 7'500 Franken gekostet. Also die ganzen Abklärungen, soweit ich mich mal erinnere, werden von der Krankenkasse übernommen. Also so die Hormonwerte etc. und so. Aber du zahlst halt Medikamente und du zahlst schlussendlich auch die Entnahme, also die Operation mit Vollnarkose. Und dann zahlst du einfach nur, glaube ich, etwa 400 Franken jährlich für das Lagern von der Eizellen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein riesiges Glück gehabt, dass ich nur einen Zyklus gebraucht habe, beziehungsweise ich habe mich für einen entschieden. Aber Frauen, die halt dann eben 3 oder 6 Eizellen rausbringen in einem Zyklus, kannst du dir vorstellen, das sind natürlich dann wahrscheinlich, ja, dann verdoppelt sich die Kosten oder verdreifacht sich. Also es ist schon, ich weiss auch, ich bin privilegiert, dass ich einen guten Job habe, dass ich auch das Geld habe, um das zu machen. Weil ich kann mir vorstellen, dass das für viele schon auch ein Hinderungsgrund ist oder vielleicht einfach gar nicht möglich finanziell.
Du hättest es jetzt vielleicht auch in Deutschland oder in Spanien machen können, oder? Wäre das für dich in Frage gekommen?
Ich hätte es in Deutschland oder Spanien machen können, aber eben auch da, Vorbereitung ist eben schon ein bisschen key. Ich habe nicht gewusst, dass man die Eizellen dann nur brauchen kann, wenn man einen Partner hat. Und ich sonst mit den Eizellen eigentlich nichts machen kann. Ich bin ein bisschen naiv an das Ganze angegangen, aber mir ist es, abgesehen von dem hätte ich es im Fall trotzdem nicht gemacht, auch wenn die Kosten tiefer sind, weil du weißt nie, was passiert. Und du musst so viel noch untersuchen. Und dann schlussendlich hat es auch geheißen, in dieser Woche werden meine Eizellen rausgenommen, dann ist es eine andere Woche gewesen. Und wenn du dann im Ausland bist, dann, ja, dann musst du vielleicht einfach 2 Wochen Ferien nehmen oder weiss auch nicht was. Und wenn irgendetwas ist, oder die behandelnde Ärztin da weiss ganz genau, was sie dir gegeben hat und wie viel und so weiter und so fort. Und ganz abgesehen davon finde ich eben, über das haben wir, glaube ich, noch nicht so geredet, ist es halt auch emotional, also für mich ist es körperlich nicht belastend gewesen, aber emotional ist es halt schon auch belastend. Weil du hockst dann jeden Abend dort und haust dir die Spritzen rein und denkst, hey, eben, ich bin jetzt 37, 36, ich habe es immer noch nicht geschafft, einen Partner zu finden. Was ist echt mit mir falsch? Warum klappt es nicht? Und du hast ja schon irgendwie auch das Gefühl, du hättest in dieser Gesellschaft ein bisschen versagt. Du bist vielleicht auch enttäuscht über dich selber, fragst dich eben, was hast du falsch gemacht. Und nachher noch müssen alleine allenfalls irgendwo in Spanien oder in Deutschland hocken, auch am Tag nachher von der Operation. Also meine Mami ist mich, also meine beste Freundin hat mich gebracht am Morgen und meine Mami ist mich abholen. Und so der emotionale Support finde ich halt schon auch mega wichtig, wo jetzt, ja, wo jetzt halt im Ausland vielleicht eher ein bisschen schwierig ist.
Wie suchst denn du nach einem potenziellen Partner? Und wieso funktioniert das irgendwie nicht so gut oder warum ist das so mühsam?
Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie ich mich fühle. Oder? Wenn ich jetzt irgendwie an einem Sonntag deprimiert zu Hause sitze, dann lade ich mal wieder irgendeine Dating-App runter und gehe dort mir ein Profil erstellen oder das mal wieder reaktivieren und suche dort nach Leuten. Dort habe ich zum Beispiel auch eingestellt, der Kinderwunsch muss vorhanden sein. Und wie alt das die Leute etwa sollten sein und in welchem Umkreis sie sollten wohnen. Da kannst du unterdessen recht viel einstellen, kannst sogar politische Einstellungen oder zum Beispiel Religion und so eintragen. Das habe ich jetzt bei mir zum Beispiel nicht drin. Und dann swipe ich mich dort ein bisschen durch die Leute. Und ich muss sagen, ich habe schon diverse coole Männer kennengelernt, die mega sympathisch sind und die auch gute Einstellungen haben, die so die gleichen Wertvorstellungen haben. Und ich merke auch, viele Männer sind auch auf der Suche nach einer Verbindung oder nach der grossen Liebe und finden sie nicht, sondern es ist halt einfach alles mega schnelllebig, oder? Ich meine, wenn die eine Person dir nicht zurückschreibt, dann schreibt vielleicht die andere, und wenn die eine Person mal keine Zeit hat, dann hast du halt eigentlich eine nächste im Petto. Und es ist eigentlich, blöd gesagt, einfach so ein bisschen eine Wegwerfgesellschaft auch. Und du musst dich wirklich bemühen, auch dran zu bleiben und ja, möglichst schnell die Leute, die Männer halt dann auch zu treffen, um dich besser kennenzulernen. Aber ich bin ehrlich gesagt ich bin absolut datingmüde. Und ich lerne halt Leute lieber in der Realität kennen, weil dann höre ich schon, wie die Person lacht. Dann höre ich dem seine Stimme. Ich sehe, wie er sich bewegt. Einfach alles so visuelle Eindrücke, die dir halt dann automatisch sagen, oder die dir dann halt schon mal einen Eindruck geben, ob du ihn magst oder nicht. Und sich da durch die etlichen Apps durchswipen, das gurkt mich einfach an. Aber manchmal lade ich es dann halt mal wieder runter und klicke mich dort durch.
Hey, ich habe das Gefühl, gerade so in Zürich zum Beispiel sind doch mega viele Leute Single. Warum ist es denn gerade in Grossstädten so schwierig, einen Partner zu finden?
Hey, ich weiss nicht, ob das einfach nur ein Problem in der Grossstadt ist. Ich wohne jetzt halt in einer Grossstadt, aber ich habe jetzt keinen Vergleich zu ländlichen Gegenden. Aber es ist halt schon ein Punkt, ich meine, du hast so viel Auswahl. Also, ich bin ja eigentlich gesegnet. Ich lerne Leute kennen überall, beim Arbeiten, im Ausgang, auf irgendwelchen Dating-Apps etc. Und so. Und für mich ist eigentlich manchmal dann fast schwieriger die Qual der Wahl. Also beziehungsweise, ja, aufgrund von welchen Kriterien date ich dann jemanden länger oder date ich die Person eben dann gerade nicht. Ja, ich glaube, es ist einfach die Auswahl. Es ist die Auswahl. Ich meine, wenn ich auf irgendeiner Dating-App unterwegs bin und dann irgendwie mir eine Premium-Version hole und dann sehe, 1200 Typen haben mich geliked. Ich meine, dann löst es mir ab. Also ich gehe doch nicht 1200 Profile durchschauen, um dann irgendwie eine Auswahl zu treffen. Also ich bin komplett überfordert. Und ich habe auch einfach keine Nerven und keine Geduld zum Teil. Und keine Musse.
Wie gehst du denn vor, wenn du jemand Neues kennenlernst? Sagst du denn gerade, ich suche eigentlich einen Partner, der auch Kind will? Oder hast du das Gefühl, das verschreckt ihn eher? Oder wie machst du das?
Hey, ganz ehrlich, ich bin da offen. Wenn ich jemand Neues kennenlerne, dann ist meine erste Frage meistens schon, bist du verheiratet? Hast du Kind? Weil alles schon erlebt. Verheiratete Männer, die dann mit mir haben angefangen zu daten. Aber es mir dann auch erst irgendwie 6 Monate später gesagt haben. Also die Frage, bist du verheiratet, hast du Kind? Oder wenn du kein Kind hast oder auch Kind hast, willst du noch Kind? Das sind für mich so Standardfragen, wie für andere vielleicht, was machst du beruflich? Auf der Dating-App habe ich ganz klar eingestellt, wie gesagt, dass ich jemanden suche, der Kind will. Und ja, also es haben mir aber auch viele Männer schon gesagt, hey, wenn du mit dieser Frage am Anfang schon ins Haus fällst, das schreckt im Fall ab. Da kommen Männer Angst über, nachher haben sie nur schon Angst, einen zu daten etc. und so. Das kann ich verstehen, aber andererseits ist es für mich so ein Killer-Kriterium unterdessen. Und je weniger Zeit, dass du eigentlich hast, um noch deinen Kinderwunsch zu erfüllen, desto offener oder klarer kommuniziere ich auch, dass ich ein Kind will. Aber eben schlussendlich, es nützt alles nichts, weil ich habe schon Männer kennengelernt, die im Dating-Profil gesagt haben, sie wollen Kind. Dann haben sie sich aber später herausgestellt, ja, sie wollen jetzt irgendwie doch kein mehr. Ah ja, und mit dem Single-Leben haben sie sich jetzt eigentlich auch mega gut abgefunden. Und sie finden eigentlich alles toll, so wie es ist. Aber ja, wir können auch noch Affären haben oder Friends with Benefits. Oder andere Typen, die am Anfang gesagt haben, die ich im realen Leben kennengelernt habe, die gesagt haben, ja, eh will ich noch Kind, wer will schon kein Kind. Das ist ja ein Segen. Und nachher irgendwie das wahrscheinlich einfach gesagt haben, um dich an der Stange zu halten und dann irgendwann auch gekommen sind, nach ein paar Monaten oder nach einem halben Jahr oder so, und haben gesagt, du, nein, also das Kinderthema ist für mich nichts, aber ich will mit dir zusammen sein, aber ich möchte einfach kein Kind. Und nachher entstehen einfach die ewigen On-Off-Dynamiken, weil wenn du ihnen sagst, gut, aber ich habe dich auch mega gern, aber für mich ist der Kinderwunsch halt einfach mega stark und ich möchte das nicht verpassen in meinem Leben. Und dann sagst du, ja, okay, dann machen wir da die Tür für uns zwei zu. Und du kannst sicher sein, die stehen immer wieder auf der Matte. Sie stehen einfach immer und immer und immer wieder auf der Matte. Sie lassen dich auch nicht gehen. Also ich hatte noch kaum einen, auch nach einem One-Night-Stand oder so nicht, wo sich nachher nichts daraus entwickelt hat. Weil die Männer, ich glaube, Also entweder haben sie Aufmerksamkeit, Bestätigung, Sex oder sie sind halt schon auf der Suche nach einer Verbindung. Aber anscheinend scheint es heute auch nicht mehr so einfach sein, für Männer sich auf etwas einzulassen oder vielleicht auch sich zu einem Kind zu committen. Ich weiss nicht, was es ist, was ich oft höre von meinen Kollegen ist so, ja super, ich meine, dann ist die erste Beziehung vielleicht gescheitert, man hat das Kind, man zahlt Alimente, man leidet finanziell. Was ist, wenn mir mit dir das Gleiche passiert? Oder wo sich dann irgendwie getrennt haben, die Kinder sind noch klein gewesen, sie haben einen mega emotionalen Schaden davon getragen und haben einfach keine Lust, nochmal durch so ein Drama oder so, durch so eine Trauer durchzugehen. Und da muss ich halt nochmals sagen, ja, ich bin nicht die andere Frau, aber natürlich, niemand kann garantieren, dass man ewig zusammen wird sein. Es kann immer irgendetwas passieren. Aber Ich weiss es im Fall ehrlich gesagt auch nicht. Es gibt auch die Frauen, die wirklich mit einem klaren Killerkriterienkatalog, mit einer Checkliste auf Männersuche gehen und sobald einer etwas nicht erfüllt, gehen sie einfach zum Nächsten. So bin ich nicht, weil ich finde, es spielt ja sehr viel mehr mit Emotionen, Gefühle, eben gemeinsame Werte, Anziehung etc. Also ich meine, es gibt die sicher Männer auf dieser Welt, die sehr gerne mit mir ein Kind hätten, aber wenn ich die nicht anziehend finde oder einfach als Mann nicht attraktiv, dann ja, das kann ich leider auch nicht machen.
Gehen wir vielleicht nochmal zurück zum Eingriff, den du gehabt hast, wo deine Eizellen entnommen worden sind.
Hast du Schmerzen gehabt? Nein, ich habe nie Schmerzen gehabt. Also wirklich nicht. Auch während der Behandlung nicht, vor und nach der Entnahme nicht. Ich bin wirklich gesegnet gewesen, was das anbelangt.
Und wie lange ist das alles gegangen? Also quasi von dem Zeitpunkt, wo du das erste Mal, ich weiss nicht, hast du eine Mail geschrieben und einen Telefonhörer in die Hand genommen und gefragt hast, hallo, ich bin ja Henke, ich würde das gerne machen, bis zu, es ist abgeschlossen gewesen, wie lange ist das gegangen?
Ich habe mich glaube zuerst über die Webseite von dieser Institution darüber informiert und ich glaube, ich habe dann ein Beratungsgespräch angefordert. Aber ich würde schon sagen, es ist sicher so, ich weiss im Fall nicht mehr, vielleicht, ich würde sagen, 3/4 bis ein Jahr. Also 3/4 Jahr bis ein Jahr ist das Ganze gegangen.
Wie geht es dir heute mit dem? Hat dich das psychologisch entlastet, dass du die Eizellen jetzt eingefroren hast und quasi kannst später Mutter werden? Oder hat es nicht so den Relief gebracht, den du jetzt gedacht hast?
Eben, wenn ich vorher schon mal angetönt hatte, nein, es hat mir jetzt, also für die erste Zeit hat es mir einen Relief gegeben. Also ich bin erleichtert gewesen, weil ich das Gefühl hatte, eben jetzt habe ich irgendwie den Kinderwunsch ein bisschen gesichert. Aber jetzt im Nachhinein, also es macht mich halt immer noch nervös, weil eben, ich würde, wie gesagt, sehr gerne natürlich schwanger werden und ich möchte auch als Mami sein, also nichts gegen, überhaupt nichts gegen Leute, die sehr spät schwanger werden, aber ich habe schon das Gefühl, der Körper, der wird halt schon einfach immer älter und man wird müder und ich möchte jetzt auch nicht unbedingt eine Mami sein, die mit 46 noch Kinder bekommt. Ich habe mir mal gesagt, bis 42. Und wenn es dann nicht klappt, lasse ich es sein. Aber immer, man weiß es nie, wie es dann schlussendlich endet. Aber darum, ich weiss, es geht noch 2 Jahre, bis ich 42 bin. Und darum, es macht mich immer noch nervös.
Würdest du es anderen Frauen empfehlen, ihre Eizellen auch einzufrieren zu lassen, nach deiner eigenen Erfahrung?
Also ich denke, wenn man einen sehr starken Kinderwunsch hat oder auch wenn man gar noch nicht weiss, ob man Kind dann effektiv will, ich würde schon raten, dass man sich einfach frühzeitig Gedanken um die Option macht. Es ist nicht jedermanns Sache, aber wenn mich jemand fragt, ich würde es unbedingt machen. Auch wenn ich jetzt im Nachhinein sage, okay, es hat mir jetzt nicht so den Seelenfrieden gebracht, aber schlussendlich hast du einfach nur eine Option, die du kannst nutzen, falls du halt in deinem fruchtbaren Fenster oder Zeitrahmen, Lebensabschnitt keinen Partner findest. Und schlussendlich, auch wenn du jetzt kein Kind willst, vielleicht ändert sich der Wunsch irgendwann, weil du nämlich einen Partner kennenlernst oder dir das absolut kannst vorstellen. Und darum, ja, wenn du Möglichkeit hast, ich würde es empfehlen. Und vielleicht für alle die, wo es heisst ja immer, man soll es möglichst früh machen, das ist sicher so. Aber wie man jetzt an meinem Beispiel sieht, auch mit 6, 37, habe ich es jetzt noch auf eine gute Anzahl Eizellen geschafft, die ich auch eingefrieren konnte. Also lasst euch auch dann mal beraten und klärt ab, ob das für euch eine Option ist.
Der Podcast 39¾ zwischen Torschlusspanik und Babyglück ist eine Produktion von Nadine Ackermann und Silja Henke. Finden tust du ihn überall, wo es Podcasts gibt.